1. Prolog.
Sehr geehrter Herr Nietzsche, ich schreibe Ihnen jetzt, nachdem ich lange unentschlossen war, ob ich mich wirklich an Sie wenden soll. Sie werden mich nicht kennen und auch nie kennenlernen. Ein Umstand, der sich von alleine erklärt. Und trotzdem schreibe ich Ihnen, weil ich so viele Fragen habe und Gedanken, die ich mit Ihnen besprechen will. Wir schreiben das Jahr 2015 und ich lebe wie Sie in Ihrer Studentenzeit in Leipzig. Sie können sich freuen, dass auch 150 Jahre nach Ihnen noch an Sie gedacht wird. Doch zuerst zu der Geschichte, wie ich überhaupt auf Sie aufmerksam geworden bin, denn ich bin weder Philosophiestudent, Kulturwissenschaftler, Germanist noch Philologe. Vergangenen Herbst, merkwürdigerweise habe ich mir das Datum gemerkt, es war der 29.10., fuhr ich wie jeden Tag auf meinem Fahrrad die Hinrichsenstraße entlang. Eine kleine Menschenmenge stand vor einem Haus. Einige Fotografen hielten die Szene fest, wie mehrere Menschen vor einer Gedenktafel standen und diese scheinbar einweihten. Normalerweise interessieren mich solche Dinge nicht, doch in diesem Fall folgte ich einem inneren Impuls und hielt an. Stellen Sie sich vor, es ist eine Gedenktafel für Sie gewesen. Seitdem lässt mich die Frage nicht mehr los. Wer sind Sie, Friedrich Nietzsche? Ich schreibe Ihnen bald wieder. Mit freundlichen Grüßen, Ihr F.
Im Rausch. Gedenken an Friedrich Nietzsche. Ein Feature von Marie-Louise Lorenz.
Wer war Nietzsche eigentlich? Nietzsche war jemand, der schlecht in Schubladen reinpassen kann.
Rauschphilosophen?
Kein eindeutiges Hauptwerk.
Theorien der Macht?
Haben einen unglaublichen Einfluss auf die philosophische Diskussion des 20. Jahrhunderts ausgeübt.
War analytisch gesehen noch unentdeckt. Also.
Aber in einem gewissen Sinn ist es ein Endpunkt, ein sehr polemischer.
Und Leib- und Körperphilosophen.
Also Gottfried Benn hat mal gesagt in den 30er Jahren, Friedrich Nietzsche, das ist das Ausstrahlungsphänomen unserer Epoche.
Der geistige Zusammenbruch kam.
Lebenskunst, auch Sterbekunst.
Zur Philologie würde ich fast am wenigsten.
Er hat Philosophie nicht studiert.
Geschlechterdiskurs.
Aber von Abschluss kann man nicht reden.
Da gibt es ein Theorien, das ist das Theorien der ewigen Wiederkunft desgleichen. Er ist also der Meinung, dass alles, was wir jetzt miteinander betreiben, auf ewig immer wiederkommt, wenn die gleiche Konstellation wieder da ist.
Und auch stilistisch skurriler sind als die Schriften davor.
Grundlegenden Kulturphilosophen.
Von dem man sich ehrlich gesagt kaum vorstellen kann, wie es hätte weitergehen können.
Wo verschwimmen da die Grenzen? Also wo ist Philosophie Kunst und Kunst Philosophie?
Die Frage ist, wie gehen wir damit um?
2. Rückblick auf zwei Leipziger Jahre.
Sehr geehrter Herr Nietzsche, ich habe bereits einiges über Sie herausgefunden. Sie sind am 15.10.1844 in Röcken bei Leipzig geboren. Ihr Vater war Pfarrer und starb, als Sie 5 Jahre alt waren, an einer Hirnkrankheit. Sie haben eine 2 Jahre jüngere Schwester, Elisabeth, die später noch eine entscheidende Rolle in Ihrem Leben spielen wird. Nach dem Tod ihres Vaters zieht ihre Mutter mit ihnen und ihrer Schwester nach Naumburg. Ihre Mutter setzt sich in den Kopf, dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Pfarrer werden.
Nietzsche selbst hat ja sein Studium in Bonn begonnen.
Volker Kaiser, Privatdozent für Philosophie an der Universität Leipzig.
Und ist dann im Oktober 1865 hier nach Leipzig gekommen. In Bonn war er mit seinem Studium sehr unzufrieden. Weil da herrschte so ein Trinkmaterialismus, nannte er das. Das heißt, die Burschenschaftler dominierten alles und er wollte sich nicht ausschließen. Und es wurde wenig studiert und viel gefeiert, sagen wir es mal so freundlich. Und er war dann froh, hier nach Leipzig zu kommen. Zumal sein Lehrer, der Altphilologe Friedrich Rietschel, zur gleichen Zeit hierher berufen wurde.
Aus Rückblicke auf meine 2 Leipziger Jahre. 17. Oktober 1865 bis 1. August 1867.
Es war am 17. Oktober 1864, als ich mit Freund Mushacke in Leipzig auf dem Berliner Bahnhof anlangte. Wir zogen zunächst planlos in die innere Stadt und erfreuten uns der hochgetürmten Häuser, der belebten Gassen und des Regentreibens. Dann ruhten wir uns in der Mittagszeit in der Reißischen Restauration aus und fanden eher leidlich, obwohl auch dieser Dunstkreis nicht frei von schwarz-rot-goldenen Jünglingen war.
Er wohnt in der Blumengasse.
Volker Kaiser.
Das ist heute die Schaarstraße 10. Da wohnt er in einem Hinterhaus bei einem Antiquar. Der heißt Ruhn. Das Hinterhaus ist nicht mehr erhalten, aber das Vorderhaus steht noch. Und in diesem Antiquariat von Herrn Rohn findet er dann eine Ausgabe von Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung. Und das ist sozusagen das Schopenhauer-Erlebnis in Nietzsches Biografie, was also seine Denkweise sehr stark prägt. Und dieses Schopenhauer-Ereignis vollzieht sich hier in Leipzig.
Aus Rückblicke auf meine zwei Leipziger Jahre. 17. Oktober 1865 bis 1. August 1867.
Nun vergegenwärtige man sich, wie in solchem Zustand die Lektüre Schopenhauers wirken musste. Eines Tages fand ich nämlich im Antiquariat des alten Rohn dies Buch, nahm es mir völlig fremd in die Hand und blätterte. Ich weiß nicht, welcher Dämon mir zuflüsterte, nimm dir dies Buch mit nach Hause. Es geschah jedenfalls wieder meine sonstige Gewohnheit, Büchereinkäufe nicht zu überschleunigen. Zu Hause warf ich mich mit dem erworbenen Schatze in die Sofaecke und begann jeden energisch düsteren Genius auf mich wirken zu lassen. Hier war jede Zeile Entsagung, Verneinung, Resignation, schrie. Hier sah ich einen Spiegel, in dem ich Welt, Leben und Eigengemüt in entsetzlicher Großartigkeit erblickte. Hier sah mich das volle, interesselose Sonnenauge der Kunst an. Hier sah ich Krankheit und Heilung, Verbannung und Zufluchtsort, Hölle und Himmel. Das Bedürfnis nach Selbsterkenntnis, ja, Selbstzernagung, packte mich gewaltsam.
Ausgerechnet Schopenhauer. Dieser Pessimist prägt ihr Denken und ist vielleicht der Auslöser für so viele spätere Gedanken. Nun ja, ehrlich gesagt habe ich mich mit diesem Schopenhauer noch nie auseinandergesetzt, sodass ein Urteil meinerseits auch vermessen ist. Ihre Faszination, die sie ergriffen hat durch ein einziges Buch. Herr Nietzsche, Sie faszinieren mich.
Sein Arbeitsalltag war der, er ist 6:30 aufgestanden, hat dann bis 11 gearbeitet. Dann Mittagspause von 3 bis 5 ist er zum Kolleg gegangen und hat dann bis zum Schlafengehen gearbeitet. Dazwischen gab es dann Ausflüge. Damals machte man noch Ausflüge nach Wohlis.
Volker Kaiser.
Wichtig ist auch, er frönt eben seinem Hobby. Eigentlich seiner Passion, muss man streng genommen sagen, der Musik. Denn was auch oft vernachlässigt wird, Nietzsche hat sich nicht zuallererst als Philologe, Philosoph empfunden, sondern eigentlich von der Passion her als Musiker und Dichter.
Aus Der Fall Wagner von Friedrich Nietzsche.
Hat man bemerkt, dass die Musik den Geist freimacht, dem Gedanken Flügel gibt, dass man umso mehr Philosoph wird, je mehr man Musiker wird? Der graue Himmel der Abstraktion wird von Blitzen durchzuckt, das Licht stark genug für alles filigran der Dinge, die großen Probleme nahe zum Greifen, die Welt wie von einem Berg aus überblickt. Ich definierte eben das philosophische Pathos und unversehens fallen mir Antworten in den Schoß. Ein kleiner Hagel von Eis und Weisheit, von gelösten Problemen.
Für seine Leipziger Zeit ist zu erwähnen, dass er am 8.11.1868 hier schicksalhaft im Hause Brockhaus Richard Wagner trifft. Und seitdem beginnt eben diese Sternenfreundschaft mit Richard Wagner, die sich dann fortsetzt in der Basler Zeit.
Ich habe mehr über Wagner gelesen. Ein Festspielhaus in Bayreuth für die Aufführung des Nibelungenrings. Und Sie sind involviert. Übrigens finden die Bayreuther Festspiele bis heute statt. Wie war dieser Richard Wagner denn so? Zu gerne wäre ich bei den Diskussionen mit Wagner dabei gewesen. Ich versuche bald wieder zu schreiben. Beste Grüße, Ihr F.
3. Eine Sternfreundschaft.
Ich glaube, Nietzsche war zeitlebens auf der Suche nach Identifikationsfiguren.
Ralf Eichberg, Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg.
Auch nach väterlichen Identifikationsfiguren. Und bei Wagner ist die Affinität in doppelter Hinsicht vorhanden. Einerseits ist Wagner ein großer Künstler gewesen. Nietzsche hat ihn sehr bewundert für die Freiheit in seinem Denken und in seiner Lebensführung. Und andererseits gab Wagner mit seinem großen Projekt in Bayreuth Nietzsche die Möglichkeit, die Grenzen der klassischen Philologie zu sprengen und in das kulturpolitische Tagesgeschäft einzusteigen. Nietzsche hat sich als quasi philosophischer Mitarbeiter von Richard Wagner gesehen. Er hat die Gegenstände der Historie für seine Zeit aktualisieren wollen. Was ist denn das Bayreuther Projekt anders als sozusagen ein Sinnangebot für die orientierungslos gewordene Gesellschaft zu bieten. Eine Art künstlerische Ersatzreligion bietet das Bayreuther Projekt und dort wollte Nietzsche mitarbeiten und das hat ihn fasziniert. Da hat er Freunde gefunden, die mitgearbeitet haben, die mitgedacht haben. Er stellt seine frühen Schriften ganz und gar in den Dienst dieses kulturpolitischen Projekts und damit verlässt er eigentlich diesen engen Rahmen der Wissenschaft und wird im Prinzip ein kultureller Praktiker.
Lieber Herr Nietzsche, soeben las ich die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Zugegeben, unter einer philosophischen Schrift habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Es ist mehr eine Mischung aus sprachwissenschaftlichen Überlegungen mit philosophischen Spekulationen.
Das ist eigentlich das, was eigentlich auch Nietzsches philosophisches Erstlingswerk ist, die Geburt der Tragödie, wo er sich mit Wagner auseinandersetzt und mit der Musik Wagners.
Konstanze Kaiser, Dozentin für Philosophie an der Universität Leipzig.
Da entwickelt er eigentlich seine grundlegende Kulturphilosophie. Das ist eine Philosophie des Rausches. Und die zwei wichtigsten Komponenten sind halt das Dionysische und das Apollinische. Und diese zwei Komponenten sind eigentlich so die Grundkonstanten, die sich durch das ganze Werk Nietzsches auch ziehen, als grundlegende Träger seiner gesamten Kulturphilosophie. Das baut halt eigentlich auf der Faszination zu Wagners Musik auf, dass er das dann so entwickelt. Und ich würde auf jeden Fall behaupten, dass jede moderne Rauschphilosophie und Kulturphilosophie ohne Nietzsche nicht zu denken ist.
Ich habe beschlossen, mir ihr Werk chronologisch zu erschließen. Die Geburt der Tragödie erscheint 1872. Noch sind sie in ihren jungen Jahren überzeugter Wagner-Anhänger und Freund. Während ihrer Zeit in Basel besuchen sie häufig das Haus Wagner in Triebschen. Zugegeben, die Musik Wagners hat eine Ausstrahlungskraft und Anziehung. Heute haben viele, wie auch zu Ihnen nebenbei bemerkt, ein gespaltenes Verhältnis zu Wagner. Erst vor 2 Jahren feierte man hier in Leipzig Wagners 200. Geburtstag, was zu heftigen Debatten führte. Man stellte eine Statue von Wagner auf. Ein kleiner Wagner vor seinem viel zu großen Schatten. Doch ihre Freundschaft zu Wagner ist ebenso gespalten und bricht nach einigen Jahren. Wo ist sie hin, die anfängliche Leidenschaft für den Komponisten Wagner?
Das hat verschiedene Gründe.
Ralf Eichberg, Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg.
Einerseits sind es sicherlich persönliche Verletzungen, weil Wagner ein schwieriger Mensch war, der eigentlich Mitarbeiter, die auf Augenhöhe mit ihm agieren, nicht brauchen konnte. Als dieses Projekt aus der Planungsphase heraustrat, sah Nietzsche, dass er als Mitarbeiter eigentlich gar nicht mehr relevant war, sondern dass Wagner viel eher sich um die Mäzene gekümmert hat, um den bayerischen König, um Politiker, um Adlige. Und die Gefährten des Anfangs waren plötzlich weniger wichtig. Und da hat Nietzsche sich sehr stark verletzt gefühlt. Das war sozusagen diese eine persönliche Ebene.
Aus Der Fall Wagner von Friedrich Nietzsche.
Wagners Kunst ist krank. Die Probleme, die er auf die Bühne bringt, lauter Hysterikerprobleme. Das Konvulsivische seines Affekts, seine überreizte Sensibilität.
Auf der anderen Seite sah Nietzsche in seiner philosophischen Entwicklung es zunehmend problematisch, wenn man historische Ereignisse idealtypischerweise in die Gegenwart transportiert, um sie zu reanimieren, um die Gegenwart nach diesen Idealtypen zu formen. Und dahingehend entwickelt sich auch seine Philosophie, die danach nunmehr strebt, zunächst mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und da beginnen nun diese anderen Schriften, die sich von diesen idealtypischen Kunst-Religionsprojekten abgrenzen.
Ich sehe, wie ihre Freundschaft mit Wagner ebenso schnell zerbricht, wie sie entstanden ist. Ich kann eine Veränderung in ihrer Denkweise erkennen. Sie distanzieren sich beispielsweise vom Pessimisten Schopenhauer. Menschliches als so Menschliches erscheint 1878. Zu der Zeit sind sie an der Universität Basel Professor für klassische Philologie. Doch ihre ständigen Migräneanfälle zwingen sie, sich vorzeitig pensionieren zu lassen. Aber sie schreiben weiter. Ich werde weiter lesen. Also sprach Zarathustra. Und Jenseits von Gut und Böse. Noch immer bin ich mir nicht sicher, ob ich ihre Schriften philosophisch lesen soll. Mehr kommt mir alles, was Sie schreiben, poetisch vor. Wie gerne würde ich mit Ihnen darüber sprechen. Ich melde mich bald wieder. Ihr F.
4. Rauschphilosoph oder radikaler Denker?
Weil für Nietzsche im Prinzip die Wurzeln jeglicher Kultur und jeglicher Kunst im Rausch selbst liegen. Und
Konstanze Kaiser, Dozentin für Philosophie an der Universität Leipzig.
Dazu muss man vielleicht erklären, dass der Rausch bei ihm anders behandelt wird, als jetzt umgangssprachlich bei uns behandelt wird. Bei Nietzsche ist es ein lebensbejahendes Prinzip, also der Rausch als etwas, was kulturell schafft, was Kunst überhaupt erschafft, ein über sich selbst hinaus schaffen. Insofern würde ich Nietzsche eben als Rauschphilosophen, grundlegenden Kulturphilosophen und Leib- und Körperphilosophen einschätzen.
Aus Die fröhliche Wissenschaft von Friedrich Nietzsche.
Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Seele und Leib zu trennen, wie das Volk trennt. Es steht uns noch weniger frei, zwischen Seele und Geist zu trennen. Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben.
Dann gibt es in dieser Debatte zum Beispiel auch den Begriff der Metatropie, ja, der so viel sagt wie das Individuum, das sich eine Eigenwelt aufbaut. Also Meta heißt zwischen und Tropus ist eine Kehre, eine Wende des Einzelnen zu sich selbst, zu einer eigenen Lebensform, einem selbstbestimmten Leben. Also Sie sehen, es wird begrifflich, wird diese Thematik, die von Nietzsche ausgeht, immer weiter entwickelt in einem modernen Vokabular und moderner Begrifflichkeit, die ursprünglich aber in diesen Themen und in den Metaphoriken von Nietzsche auf jeden Fall ihren Grundstein mitfinden.
Lieber Nietzsche, ich kann es kaum fassen, worüber Sie alles nachgedacht haben. Gab es etwas zu Ihrer Zeit, was Sie nicht beobachtet und kommentiert haben? Natur, Mensch, Musik, ja sogar über Politik haben Sie geschrieben und nachgedacht.
Aus Menschliches allzu Menschliches 2 von Friedrich Nietzsche.
Ich rede von der Demokratie als von etwas Kommendem. Das, was schon jetzt so heißt, unterscheidet sich von den älteren Regierungsformen allein dadurch, dass es mit neuen Pferden fährt. Die Straßen sind noch die alten und die Räder sind auch noch die alten.
Und Sie werden lachen, aber viele Gedanken, die Sie zu Ihrer Zeit hatten, sind noch heute aktuell. Ich lebe in einem demokratischen Staat. Es gibt jetzt ein Grundrecht und Gewaltenteilung. Ach, es würde zu weit führen, das jetzt alles im Detail zu erläutern.
Martin Saar, Professor für politische Theorie an der Universität Leipzig.
Die Kritik von Nietzsche ist noch radikaler. Er behauptet noch radikaler, dass auch die politische Ordnung der frühen Moderne, muss man ja sagen, für die 1860er, 70er, 80er Jahre, tatsächlich auf Grundlagen beruhen, von denen Nietzsche behauptet hat, sie sind eigentlich brüchig. Nämlich der Glaube an bestimmte Werte, an bestimmte Gewissheiten. Und damit war er einer der ersten Kritiker der Moderne in einem ganz fundamentalen Sinne. Er hätte gesagt, auch unsere politischen Lösungen, Demokratie, Rechtsstaat, allgemeine Normen, das Nationalstaatsprinzip, sind eigentlich kritikwürdige Elemente unserer Lebenswelt.
Jedenfalls sind so viele Fragen geblieben und neue dazugekommen. Wie sieht Demokratie heute aus? Wie gehen wir mit ihren Gegnern um bei gleichzeitiger Meinungsfreiheit für jeden? Wie wollen wir leben? In was für einer Gesellschaft wollen wir leben und in welchem Maße müssen wir über so etwas wie Politik überhaupt nachdenken? Es grüßt Sie, Ihr F.
5. Was bleibt?
Lieber Friedrich, was hast du mir da angetan? Ich habe das Gefühl, dass du mir ein Fenster gezeigt hast. Ein Fenster zu einer neuen Welt, deren Existenz ich nie erahnen hätte können. Ich versinke in deinen Gedanken und es ist, als ob du mir eine Frage beantwortest, bevor ich sie dir gestellt habe. Und gleichzeitig kannst du mich mit jedem Folgesatz wieder zerschmettern und jeden vorigen Gedanken zunichte machen. Manchmal quälst du mich so sehr, dass ich kaum in der Lage bin, nicht über das zu grübeln, worüber die Menschen schon immer nachdenken. Du sagst, der Mensch muss von Zeit zu Zeit wissen, wieso er existiert. Aber wie soll ich das herausbekommen? Ich kann dir nicht weiter folgen. Ich bin nach Naumburg gefahren. Auf der Suche nach dir, um dir ein Stück näher zu kommen. Es wird dich vielleicht freuen zu erfahren, dass das Haus deiner Familie in Naumburg noch steht. Es ist heute ein Museum. Auf dem Weg zu deinem Haus bin ich an einer Statue von dir vorbeigekommen. Du sitzt auf einem Stuhl, ein Buch auf deinem Schoß und schaust ein Mädchen an, das dich fordernd die Arme in die Seite gestellt ansieht. So erwartet sie von dir eine Antwort. Ich glaube, dir würde die Statue gefallen. In dem Haus deiner Familie bin ich durch alle Räume gegangen, hab die Bilder, die Schriftstücke und Bücher gesehen. Ich war auf dem Balkon und sah den Platz, auf dem du in deinen letzten Lebensjahren krank gesessen hast. Von deiner Mutter wurdest du bis zu ihrem Tod 1897 noch lange gepflegt. In der oberen Etage steht deine Schwester Elisabeth, also eine Pappfigur von ihr in Lebensgröße. Auch mit ihr hätte ich mich gern unterhalten und wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, hätte ich versucht zu verhindern, dass sie deinen Nachlass verwaltet.
Also die Schwester hat das Nietzsche-Archiv hier gegründet, hier im Nachbarhaus.
Ralf Eichberg, Leiter des Nietzsche-Dokumentationszentrums in Naumburg.
1897 nach Weimar gegangen und hat dort in den 20er Jahren starken Kontakt zu rechtsnationalen Kreisen aufgenommen. Sie hat einen Briefwechsel mit Mussolini. Hitler hat sie besucht in Weimar im Nietzsche-Archiv. Die Frau war sehr pragmatisch und hatte eigentlich keinerlei Probleme, von den Nationalsozialisten auch Geld anzunehmen für den Archivbetrieb, für Nietzsche-Ausgaben oder auch für diese monumentale Festhalle, die da neben dem Nietzsche-Archiv in Weimar dann nachher später gebaut wurde. Und das gehörte irgendwie auch zu ihrem ideologischen Vokabular. Also sie war deutsch-national eingestellt, war immer von Wagner begeistert. Aber letztendlich muss man feststellen, wenn man sich die Sachen genauer anschaut, dann war Nietzsche weder sozialistisch, noch nationalistisch, noch antisemitisch. Das waren im Prinzip die Ziele seiner Kritik.
Auch mit der Inszenierung der Nietzsche-Rezeption durch Elisabeth Förster-Nietzsche zusammen, weil sie Nietzsche mit Weimar verbunden hat.
Volker Kaiser, Privatdozent für Philosophie an der Universität Leipzig.
Was unter Nietzsche-Forschern natürlich sehr umstritten ist, denn war Nietzsche wirklich jemals in Weimar, könnte man streng genommen sagen, denn er war schon wahnsinnig, als er 1897 nach Weimar verlegt wurde. Es ist eine Inszenierung von Elisabeth, die dann mit der Villa Silberblick in Weimar, die ja auf einem Hügel liegt, ihren Bruder über Goethe und Schiller setzte. Sodass dann dieses Zerrbild entstand. Ja, Nietzsche gehört, ist sozusagen der Gipfelpunkt, die Aufgipfelung der klassischen deutschen Weimaraner Kultur.
Deine Schwester hat dich 1897 nach Weimar gebracht und pflegte dich dort bis zu deinem Tod 1900. Die letzten 10 Jahre deines Lebens hast du in geistiger Umnachtung gelebt. Der Lauf der Geschichte ist oft sehr merkwürdig. Hätte sich deine Schwester nicht so mit den Nationalsozialisten verbrüdert, wärst du später vielleicht nicht so in Verruf gekommen. Wer weiß, vielleicht sind das alles nur Spekulationen. Aber ich kann dich beruhigen, du wurdest gelesen. In den 20er Jahren von Hans Falkner, Karl Jaspers, in den 30er Jahren von Martin Heidegger, in den 60er Jahren von Foucault und Derrida. Ohne dich wäre ihre Philosophie nicht zu denken. Noch ist man in der deutschen Rezeption beschäftigt, deine Texte zu sichten und zu sortieren. Du wirst heute gelesen und bist relevant.
Aber auch die philosophischen Bezugnahmen auf Nietzsche heute sind ganz unterschiedlich. Manche verteidigen Nietzsche als den großen antisystematischen Philosophen.
Martin Saar.
Und versuchen ihn zu nutzen, um zu zeigen, dass die Philosophie anders aussehen könnte, als sie heute meistens wissenschaftlich, akademisch, streng, methodisch vorgehend aussieht. Andere entdecken Nietzsche als einen eigentlich sehr systematischen, fast architektonisch vorgehenden Philosophen und versuchen, diese eher systematische Ebene von Thesen und gewissermaßen Gedankengebäuden herauszupräparieren.
Und er wird vom Oberlehrer ganz genauso rezipiert wie von Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal oder Gottfried Benn oder Martin Heidegger.
Ralf Eichberg.
Bis hin zu Lektüren in der Arbeiterbewegung beispielsweise findet man eine Nietzsche-Rezeption so universell in der gesamten Kultur, dass es wirklich verwunderlich ist.
Eine antisemitische und eine jüdische Nietzsche-Rezeption, eine linke und eine rechte, eine faschistische und eine antifaschistische, eine philosophisch-systematische und eine eher literarisch-dichterische. Und tatsächlich stehen diese unterschiedlichen Rezeptionen nebeneinander und sind absolut unvereinbar. Und alle konnten sich an diesem Werk festmachen, einzelne Stränge in diesem Werk herausarbeiten und ernst nehmen.
Was hast du uns nur hinterlassen, Friedrich? Am liebsten würde ich alles vergessen, was ich von dir weiß, was du geschrieben hast, was ich gedacht habe. Wie soll ich mich positionieren? Viel lieber würde ich ein wirklich nüchternes, ja auch kritisches Verhältnis zu dir haben, ganz frei von vorläufigen Interpretationen. Ich will wissen, was du wolltest, was ich denken soll. Vielleicht wird dies der letzte Brief sein. Ich bin unentschlossen. Liebe Grüße, dein F.
6. Wie wollen wir uns erinnern?
Mein lieber Friedrich, verzeih mir meinen emotionalen Ausbruch im vorigen Brief. Ich habe zu viel auf dich projiziert. Das ist mir jetzt klar geworden. Ich wollte dir ein letztes Mal schreiben, um mit dir einige Gedanken zu deinen Denkmälern in Leipzig und deinen Wirkungsorten zu teilen. Schön wäre es von dir zu wissen, welche Bedeutung deine Studienzeit wirklich für dich gehabt hat. Ich kann nur mutmaßen.
Man muss dazu sagen, dass Nietzsches philosophische Karriere zwar Station gemacht hat in Leipzig,
Martin Saar,
aber tatsächlich seine fruchtbareren Jahre anderswo liegen. In diesem Sinn ist es sinnvoll, dass andere Orte, wie in einem gewissen Maße Basel, aber in einem noch stärkeren Maße zum Beispiel Sils Maria und Weimar, auch deswegen, weil dort die Manuskripte liegen und die Archive sozusagen sich mehr auf ihn beziehen als eine lokale Größe. Aber die Leipziger Jahre, die ja Studentenjahre waren, waren wichtig und entscheidend und in der Tat könnte die Universität sich mit Fug und Recht auch darauf beziehen, dass das für ihn entscheidende formative Jahre waren.
Es ist eben so, nicht nur, dass Nietzsches Erbe in der Stadt unterbelichtet wird, sondern
Volker Kaiser.
Auch unsere Universität hat natürlich ein großes Erbe, sagen wir mal von 1948 bis 1956, wo Leipzig eine der führenden Universitäten Deutschlands war in der Nachkriegsära. Aber natürlich haben das Marxisten mit in Szene gesetzt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um?
Lieber Friedrich, wie hast du dir das vorgestellt? Wie hättest du dir das Gedenken an dich gewünscht? Nun ja, vielleicht wolltest du auch nie einheitlich und klar wahrgenommen werden. Du hast uns eine Aufgabe hinterlassen und zu deinem Glück musst du dich damit nun nicht mehr auseinandersetzen. Ich lasse dich ab sofort in Ruhe und bemühe dich nicht mehr. Wir werden wohl nie fertig werden. Es grüßt dich zum letzten Mal, dein F.
7. Epilog.
Und wenn wir Nietzsche ganz genau lesen, dann hat er genau das auch von uns verlangt. Wir sollen uns selber folgen, dann würden wir ihm folgen und nicht ihm. Ja? Wer ihm folgt, ist verloren. Das hat er selber gesagt. Sondern wir müssen unseren eigenen Weg folgen und wir müssen unseren eigenen Weg finden. Dann folgen wir auch Nietzsches Philosophie, der Individualität, des Künstlertums an uns selbst. Ja?